Nun ist die Gruppe enttarnt. Wie dies einzuordnen ist, darüber spreche ich nun mit dem Journalisten und Autoren Andreas Speit. Er hat bereits im Jahr 2017 das Buch Reichsbürger, eine unterschätzte Gefahr, herausgebracht. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist bislang über die Reichsbürgergruppe bekannt, die gestern durch eine Razzia enttarnt bzw. öffentlich wurde?
Nach dem, was die Ermittlenden, ja, sag ich mal, öffentlich gemacht haben, war wirklich die Situation so, dass in der Planung gewesen sein soll, dass einerseits im Bundestag Bundestagsabgeordnete sozusagen festgenommen werden sollten, also man in den Bundestag eindringen wollte und gleichzeitig man versuchen wollte, Stromausfälle bundesweit zu inszenieren, um sozusagen eine Destabilisierung, quasi ein Chaos auszurichten, um dann eben die Macht zu übernehmen. Und man muss deutlich sagen, die Krönung des Prinzen ist eben ausgefallen.
Als wie gefährlich würden Sie diese Gruppe einschätzen, zu denen neben einer Politikerin und einem rechten Unternehmer auch KSK-Soldaten gehören, also Menschen mit Kampfausbildung und Zugang zu Waffen?
Auch hier wäre ich ganz vorsichtig. Nach dem, was wir wirklich aktuell wissen, ist es ganz offensichtlich, dass wir hier eine ganz dramatische Allianz von verschiedenen Spektren haben. Wir haben aus dem adligen Milieu Personen, wie Sie beschrieben haben. Wir haben Personen aus dem Umfeld der AfD, beziehungsweise direkt aus der AfD und eben aus den Sicherheitsstrukturen. Und in dem Zusammenhang wird schon ziemlich deutlich, dass wir hier das mit einem Phänomen zu tun haben, das nicht am Rande der Gesellschaft stattfindet. In den letzten Jahren haben reichsideologische Überlegungen eben auch in der Mitte der Gesellschaft mehr und mehr an Relevanz gewonnen. Man hat diese ja immer gerne so als Irre, als Spinner abgetan, was natürlich eine wirkliche dramatische Unterschätzung gewesen ist. Und erst 2016 ist ja bundesweit dieses Phänomen ernster genommen worden von den Sicherheitsbehörden. Es hat in einzelnen Bundesländern, in Brandenburg, aber auch in Sachsen-Anhalt beispielsweise, schon früher massive Aktionen gegen vereinzelte Reichsbürgerinnen gegeben. Aber 2016 gibt es einen dramatischen Fall in Bayern. Man hat versucht, dort einen Reichsbewegten zu entwaffnen und er hat sofort das Feuer eröffnet und ein Polizeibeamter starb. Und erst dann, das muss man leider so dramatisch sagen, wird bundesweit die Reichsbürgerszene dann anders beobachtet. In dem Zeitraum schießen dann auch die Zahlen nach oben. Hatte man vorher kaum so einen Überblick gehabt, waren wir dann auf einmal bei 19.000 Reichsbewegten, aktuell reden wir von 21.000. Und da wird schon deutlich, der Hang zu Waffen ist da, die Bereitschaft zur Gewalt ist da, die Bereitschaft zum Schießen ist da. Bei dieser Gruppe bin ich nur ein bisschen zurückhaltend, weil tatsächlich mir nicht vorliegt, was die Ermittlenden wissen, wie weit die Pläne für die Anschläge wirklich auch schon ausgearbeitet gewesen sind. Aber man muss auch leicht wieder einschieben, hatten selber bei der Aktion gestern offensichtlich mitkalkuliert, dass es zu Übergriffen, Angriffen, vielleicht auch zu Schießereien mit den nun in Haft gekommenen Personen kommen könnte, weil sonst wären sie nicht so massiv auch mit Spezialkräften gegen diese Leute vorgegangen.
Weil Sie gerade die Zahlen genannt haben von Rechten mit den im vergangenen Jahr 21.000, sind diese Zahlen in den vergangenen Jahren steigend?
In den letzten Jahren sind sie steigend gewesen. Tatsächlich, weil eben auch eine andere Wahrnehmung gewesen ist in den Sicherheitsstrukturen, aber auch in den Verwaltungen, wo man eben beispielsweise das Auftreten von bestimmten Menschen, die sich weigern, Steuern zu zahlen oder den Bezirksschornsteinfeger nicht hineinlassen wollten. Man hat das dann ernster genommen, auch deren Argumentation, und ist dann auch tatsächlich durch die Vernetzung von Daten dann dazu gekommen, dass eben auch die Sicherheitsbehörden dann sagen konnten, aha, es sind mehr Personen. Wobei ich auch hier sagen muss, das hat auch einen anderen Effekt gehabt, nachdem quasi eine stärkere Beobachtung stattgefunden hat, gab es auch intern eigentlich in diesen Milieus, in den Telegram-Kanälen und in anderen sozialen Medien so diskret den Hinweis, seid vorsichtiger, tretet nicht so auf, dass man euch als Reichsbürgerin erkennen könnte, weil man eben Angst vor Repression hat. Und diese Angst hat unter anderem einen Grund, weil sie natürlich auch gerne ihre Waffenscheine behalten wollten, weil hier wirklich bundesweit der Versuch läuft, seit 2016 eine Entwaffnung der Reichsbewegten ja umzusetzen, wenn sie eben aufgefallen sind. Und dann gab es, wie gesagt, nach 2016 dann eben ja den diskreten Hinweis, tretet man ein bisschen anders auf, damit hier keinen Ärger von den Sicherheitsstrukturen bekommt.
Die Zusammensetzung der enttarnten Reichsbürgergruppe und ihre Umsturzpläne erinnern an die rechte Pepper-Gruppierung Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern. Zu Nordkreuz gehören ebenfalls bis zu 50 rechte deutsche Prepper, die sich auf einen erwarteten Staatszusammenbruch am Tag X vorbereitet und dazu Todeslisten führen. 2017 wurde die Gruppe bekannt, zu der auch Angehörige des KSK gehören. Nordkreuz ist ein Teil des großen Hannibal-Netzwerkes. Wie ist die gestrige Enttarnung der Reichsbürgergruppe zu diesem Hintergrund einzuordnen?
Ja, es belegt tatsächlich, dass wir eben in den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik Personen haben, die zwar diesem Staat dienen, qua Beruf, aber eigentlich diesen Staat ablehnen. Das ist im ersten Moment ein Phänomen, wo man denkt, kann das funktionieren, im zweiten Moment aber nicht, weil wir eigentlich auch schon wissen, dass es dort in diesem Spektrum, in diesem Berufsumfeld auch eine große Unzufriedenheit gibt. Beispielsweise Polizeibeamtinnen, die verärgert sind. Das wird dann immer so transportiert als Narrativ. Wir holen sie von der Straße und vor Gericht kommen sie dann wieder alle frei. Dann sind sie wieder auf der Straße. Und da gibt es schon so eine innere Ablehnung dieses Staates, weil er ihnen beispielsweise vermeintlich nicht konsequent genug gegen kriminelle Menschen vorgeht. Und das führt dann auch mit dazu, dass man dann eben auf Distanz zu diesem Staat geht. Und es gibt dann aber auch eben diejenigen, die nicht nur aus einer beruflichen Enttäuschung, sondern aus politischer Überzeugung diesen Staat ablehnen. Und das ist auch die Gemeinsamkeit von den Gruppen, die eben gerade genannt worden sind, wie sie miteinander zusammenhängen. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, da muss man auch wirklich nochmal warten, was ergeben die nächsten Recherchen, dass man sich dort in diesen Kreisen auch manches Mal kennt, hat auch etwas damit zu tun, dass es gar nicht so viel Ausbildungszentren gibt, beispielsweise, wo KSK-Kräfte überhaupt ausgebildet werden. Darum ist es da manches Mal nicht ganz überraschend, dass der den kennt oder die den diese kennt, sondern das hat etwas eben damit zu tun, wie sozusagen diese Strukturen aufgestellt sind, wie die Berufswege sind, um in diese Strukturen hineinzugehen. Aber auffällig ist tatsächlich, und das muss man hier nochmal wirklich betonen, das sind Personen, die dann eben auch wissen, wie man ein Haus stürmt, in dem Fall im Deutschen Bundestag, wie geplant offensichtlich, die wissen, wie man Leute festsetzt und die wissen, man muss es so deutlich sagen, wie man schießt und wie man tötet.
Und nimmt die Organisation der allgemeinen Reichsbürgerszene eine neue Qualität durch diese Enttarnung am gestrigen Tage an?
Ich glaube, die Enttarnung hat tatsächlich eher zur Folge, dass man wieder aufgeschreckt ist in diesem Spektrum, nochmal genauer überlegt, wie man überhaupt da auftritt. Man muss ja auch nochmal sagen, wir reden eben von 21.000 Menschen und diese Bewegung ist tatsächlich enorm heterogen. Die einen denken ja wirklich, wie beispielsweise diese Gruppe, dass man ein deutsches Reich wieder erwecken könnte. Andere denken, deutsche Reiche würden weiter bestehen. Andere glauben tatsächlich, die Bundesrepublik sei eine Firma, eine GmbH, beispielsweise von den Alliierten, immer noch kontrolliert. Und andere denken einfach, sie können einen eigenen Staat, ein eigenes Königreich ausrufen. Und alleine schon in dieser Heterogenität wird deutlich, dass man gar nicht ganz genau immer pauschal sagen kann, so und so sind sie verfasst. Interessant ist, dass es überwiegend Männer in etwas höherem Alter sind, die dieser Szene angehören. Frauen sind ganz, ganz selten führend tätig. Eine Frau ist gerade aktuell in Lüneburg verurteilt worden, weil sie einen Verein weitergeführt hat, der verboten worden ist, der in dieser reichsideologischen Bewegung sehr präsent ist. Aber sie ist tatsächlich eine Ausnahme. Es ist eine männerdominierte Szene. Und das wirft natürlich auch weitere Fragen auf. Und hier gibt es auch ein bisschen die These, dass es oft auch Männer sind, die Brüche in ihren Biografien haben, beruflich, persönlich enttäuscht sind. Damit ist nicht gemeint, dass das randständige Personen sind. Das hat ja gerade diese Gruppe wieder belegt. Wir reden von Menschen, die mitten im Leben stehen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, die renommierte Persönlichkeiten sind. Man mag vielleicht die Bundeswehr jetzt nicht beruflich interessant finden, aber da muss man auch erstmal etwas können, um in diese Funktion zu kommen, über die wir da gerade reden, bei diesem Spektrum. Also ich sage es nochmal ganz deutlich, reichsideologisches Denken hat in der Mitte der Gesellschaft schon lange Platz gefunden und das haben selbst die Sicherheitskräfte in den letzten Monaten eingeräumt. Durch die Auseinandersetzung mit den staatlichen Maßnahmen gegen die Pandemie hat es auch eine verstärkte Hinwendung zur reichsideologischen Argumentation gegeben im gesamten querdenkenden Spektrum. Da sei nur daran erinnert, dass einer der Begründer, der das Label ja geschaffen hat, Querdenken, Michael Ballweg beispielsweise, sich mit Peter Fitzek, dem selbsternannten König von Deutschland, getroffen hat mit einer Entourage in Saalfeld in Thüringen, um einfach mal über alternative Lebensweisen, Geld und Protestkultur zu diskutieren. Das Treffen ist damals aufgeflogen. Welche Überraschung, man hatte sich nicht an die Pandemieauflagen gehalten, da ist die Polizei eingeschritten.
Die rechte Pepper-Gruppe Nordkreuz besteht nach wie vor. 2020 wurde sie wieder reaktiviert, wie zu lesen ist. Sie haben 2017 im Jahr, als Nordkreuz enttarnt wurde, das Buch Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr herausgebracht. Was würden Sie nun 5 Jahre und einige Enttarnungen militanter Rechtsbürgergruppen später sagen, wurde und wird die Gefahr, die von ReichsbürgerInnen ausgeht, unterschätzt?
Ich möchte da ein bisschen zurückhaltend sein. Ich denke, dass wir gerade in den letzten Jahren erlebt haben, dass sehr wohl die verstärkt auch durch eine Umstrukturierung, einen personellen Wechsel bei den Verfassungsschutzstrukturen, es wirklich eine stärkere Wahrnehmung des Phänomens Rechtsextremismus gibt, weil da wird ja letztlich auch das reichsideologische Spektrum mit eingeordnet. Viele Reichsideologen, nicht alle, sind aber eben auch rechtsextrem. Und da hat es tatsächlich eben mit der Einschätzung, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr in der Bundesrepublik ist, eine verstärkte Hinwendung der Sicherheitsstrukturen gegeben. Aber gleichzeitig sehen wir dann auch immer wieder gesamtgesellschaftlich in den Apparaten auch, dass es dort Schwierigkeiten gibt, dass es dort offensichtlich Probleme gibt, das Phänomen dann in Gänze auch so massiv anzugehen. Und das wird ja dann auch an so Kleinigkeiten deutlich. Ja, wie beispielsweise, wir reden ja auch über eine Frau, die die AfD im Bundestag war, dann aber wieder zurückkehrte, nachdem sie nicht mehr im Bundestag gewesen reingekommen ist, die dann zurückkehren darf in ihr Richteramt, was ja erstmal gerade jetzt gerichtlich auch sozusagen erlaubt worden ist. Und das sind dann so die Phänomene, wo man so ein bisschen kopfschüttelnd daneben sitzt und sagt, wie kann das sein? Und da kann man auch vielleicht nochmal ganz, ganz deutlich sagen, das sind dann eben auch die Aspekte, wo man mit Deutlichkeit sagen muss, da scheint es eben an der Durchsetzung, wenn man davon ausgeht, dass die größte Gefahr in der Bundesrepublik einigermaßen noch zu haken. Und wenn ich das nochmal sagen darf, ich finde die Formulierung auch etwas unglücklich. Ja, das sind jetzt 50 Personen, die es betroffen hat, aber ich weiß nicht, ob wir die Formulierung der Sicherheitsstrukturen übernehmen sollten. Das sei jetzt der größte, das größte Netzwerk des Rechtsextremismus der Reichsideologen, das da zerschlagen worden ist. Ich glaube, das ist im Vergleich unglücklich. Ich möchte nur daran erinnern, dass der NSU 10 Menschen ermordet hat und wenn ich mich richtig erinnere, fast über 40 Personen auch in den Kontext der Überfälle und Bombenanschläge eben verletzt hat. Also da muss man auch mal sich überlegen, was vergleicht man da eigentlich, weil so weit diese Gruppe, die jetzt aufgeflogen ist, gar nicht gegangen. Da wäre ich einfach mit der Formulierung vorsichtiger.
Nun gibt es auch Kritik am Vorgehen der Behörden. Journalistinnen sollen in die Ermittlungen und Razziapläne eingeweiht worden sein. Die linken Bundestagsabgeordnete Maria Renner schreibt auf Twitter, dass die Razzia seit mindestens einer Woche ein offenes Geheimnis gewesen sei. Die Investigativjournalistin Katja Riedl dementiert im Deutschlandfunk, sie als Journalist. Wie nah sind denn Journalisten an der Polizei dran? Wie bewerten Sie diese Diskussion?
Da muss ich ganz ehrlich einräumen, dass ich das zurzeit schwer bewerten kann. Es ist natürlich auffällig, dass bestimmte Zeitungen sehr gut vorbereitet gewesen sind. Unter anderem sah man das darin, dass man auch im Umfeld des Prinzen beispielsweise in der Adelsfamilie schon mal nachgefragt hat. Man sah das auch daran, dass andere Zeitungen schon Grafiken hatten, die dann sehr schnell dann eben gestern auch präsentiert worden sind. Da ist natürlich ganz offensichtlich, dass dort eben sehr früh wohl die Kenntnis da war, da wird gegen so eine Gruppe ermittelt. Und man saß natürlich auch daran, schlicht und einfach, weil, so wie ich die Bilder interpretiere, eben auch Journalistinnen wussten, wann, wo, bitte sehr, sie stehen sollten, damit sie diese Bilder machen können. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass die Zeitung, für die ich tagesjournalistisch vor allem arbeite, die Taz, unter anderem da nicht involviert gewesen ist. Das wirft natürlich auch ein paar Fragen auf. Aber das ist auch immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Das kann schlicht und einfach sein, dass es dort vielleicht bessere Drähte zu den Sicherheitsbehörden gegeben hat. Oder schlicht und einfach auch ein bisschen journalistisches Glück, dass man hier und dort einen Tipp bekommen hat und dann man sich das erschließen konnte, in welche Richtung das geht. Aber auffällig ist tatsächlich die große, breite Berichterstattung, die so schnell am Start gewesen ist.
Und worauf kommt es jetzt bei den Ermittlungen und dem Umgang mit der gestern enttarnten Reichsbürgergruppe an?
Ja, ich hoffe, dass tatsächlich hier wirklich dann auch ernsthaft weiter ermittelt wird, gefragt wird, wer noch dieses Netzwerk mit unterstützt hat, wo das Geld hergekommen ist, wo die Waffen hergekommen sind. Und vor allem, dass eben auch bitte sehr bei dem wohl dann auch folgenden Prozess wirklich das Politische im Vordergrund steht. Auch das betone ich, weil wir oft erleben, dass bei solchen politischen Auseinandersetzungen dann auf der justizialen, auf der richterlichen Ebene, dann im Gerichtsverfahren dann oftmals der politische Charakter dann verloren geht. Und ich hoffe sehr, dass nicht wie bei dem NSU dann auf einmal man sagt, hier haben wir einen Kern an Personen und das war es dann. Denn wir wissen auch alle, der NSU ist nicht alleine von drei Personen realisiert worden. Das war ein breiteres Netzwerk und es ist dramatisch, dass da nicht alle bis heute belangt worden sind, die da eventuell mit unterstützend tätig gewesen sind. Und ich hoffe sehr, dass auch endlich wirklich bundesweit wahrgenommen wird, dass diese manches Mal etwas verschrobenen, reichsbewegten, weil sie sehr speziell manches Mal auftreten, sehr manisch, von A nach B in der Argumentation springen, dann von C nach D und dann wieder zurück, dass man wirklich sich davon verabschiedet. Das sind eben keine Spinner, das sind keine Verrückten. Wir wissen aus den eigenen Recherchen, dass über Jahre es sowohl Dateien als auch Ordner gab, wo sozusagen diese Personen dann in Häkchen oder ihre Schriften dann eben dann abgeheftet worden sind und eingeordnet worden sind. Ich glaube, spätestens jetzt ist nochmal deutlich geworden, dass wir es hier wirklich uns davor hüten sollten, eine politische Bewegung zu pathologisieren, wie es lange bei der rechtsbewegten Szene der Fall gewesen ist. Und man muss ja auch nochmal erinnern, das ist ja nicht der erste Schlag in den letzten Monaten gegen Reichsbewegte. Die Vereinten Patrioten sind ja auch aufgeflogen, die im Übrigen ja auch den Bundesgesundheitsminister entführen wollten und dann auch eben Anschläge verüben wollten, um dann eine neue Vollversammlung reinzuberufen, um eine Verfassung zu beschließen. Also eine Kombination von reichsideologisch Bewegten, die gleichzeitig auch gegen die staatlichen Pandemie-Maßnahmen waren. Also man sieht, dass hier eben auch eine radikale